Hallo, hier sind wir, Lena Höpke und Verena Korinth. Und gemeinsam sprechen wir über Jobgefühle.
Genau, schön, dass du da bist. In unserem Podcast geht es um Arbeit, Identität und das ganze emotionale Durcheinander dazwischen.
Okay, let's go. Lena, da sind wir wieder.
Ja, schöne neue Folge. Ich freue mich drauf.
Ja, wir haben ja ganz ehrlich, beim letzten Mal ein bisschen vorproduziert. Und jetzt haben wir lange nicht hier zusammengesessen. Ich freue
Ja.
mich total, dass wir endlich wieder zusammen sind.
Genau.
Und wir haben auch neues Futter mitgebracht.
Ja, richtig gutes neues Futter, finde ich.
Ja, und heute habe ich folgendes Thema mitgebracht. Und zwar, warum bleiben wir eigentlich in Jobs, die uns unglücklich machen?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das ist wirklich eine gute Frage, weil also ich bemerke es auch so im Freundes- und Bekanntenkreis, dass ganz viele sich doch häufig beschweren und sagen so, oh, ich weiß gar nicht, warum ich das noch mache. Es macht mir von den Tätigkeiten her gar keinen Spaß mehr. Irgendwie kann ich die Leute auch gar nicht mehr leiden. Mein Chef oder meine Chefin nervt mich. Also es sind dann doch viele Sachen, wo man sagt, der Schuh drückt doch eigentlich schon sehr. Warum gehst du nicht einfach?
Ja.
Also, kennst du das aus eigener Erfahrung?
Ja, kenne ich.
Erzählst du?
Ja, gerne. Also, ich hatte das schon häufiger, dass ich dachte, also das geht so nicht mehr. Sei es zum Beispiel, dass ich extrem viele Überstunden schieben musste und dachte, boah, das ist jetzt aber auch nicht, also nicht ansatzweise Work-Life-Balance hier. Das waren so in meiner Agenturzeit, als ich noch als Artdirektorin gearbeitet habe, das typische Agenturleben, das bis nachts um eins und so, solche Geschichten. Und bei mir war es oder ist es, glaube ich, immer noch, dass ich lange etwas durchhalte, bis so ein Peak kommt, bis so ein Höhepunkt kommt, wo ich dann eigentlich gar nicht mehr überlegen muss, sondern dann ist die Entscheidung relativ klar und dann setze ich sie auch schnell um.
Ja.
Aber ich habe einen langen Leidensweg quasi.
Ah, ja, so ein bisschen wie der Geduldsfaden, ne?
Ja,
Der einfach nicht
könnte.
abreißt.
Ja, genau. Und ich kann dir aber leider auch nicht wirklich sagen, warum ich so lange in Anführungsstrichen leide, also warum ich so lange mitmache. Vielleicht ist es ein Prozess, den man durchlaufen muss, um sich wirklich im Klaren zu sein, was man jetzt tun will.
Ja, also meinst du, solange man noch nicht irgendwie einen Ausblick hat, wie es positiv sein kann oder wie was anderes aussieht, dass man dann lieber sagt so, okay, ich bleib halt im Gewohnten?
Ja, es hat bestimmt auch was mit der Komfortzone zu tun, absolut. Wenn man das aufs Private überträgt, gibt es ja auch Partnerschaften, wo man auch von außen denkt, so, hä, warum bleiben die eigentlich noch zusammen? Die sind doch beide todunglücklich. Aber dieser raus aus der Komfortzone, sich in etwas Neues zu bewegen, wo die Zukunft unsicher ist,
Ja.
das fällt halt vielen schwer. Deswegen wäre quasi schon mein erster Tipp als Coach an dieser Stelle, sich zu überlegen, was kann denn danach kommen? Also dieser Ausblick, ja, was ist denn das Gute daran, wenn ich gehe? Wie kann es denn weitergehen? Ermöglicht mir natürlich eben auch womöglich, diesen Schritt wirklich zu gehen, weil die Angst vor dem Ungewissen hält einen eben vielleicht dann eben zurück im
Ja.
alten Job.
Also für mich hat es auch immer ein Stück weit was mit der Motivation zu tun, weil viele haben ja dieses Weg von, ich weiß, was ich nicht mehr möchte, aber hin zu dem, ich weiß, was ich möchte, hat natürlich eine viel höhere Motivation so, ne? Dass man sagt, so, damit ich wirklich aktiv die Entscheidung treffen kann, brauche ich ja ein Ziel. Und wenn das Ziel aber entweder gar nicht vorhanden ist, weil ich mir keine Gedanken gemacht habe, oder noch ungewiss ist und mit einer gewissen Unsicherheit einhergeht, was du eben schon meintest, ist es relativ schwierig, sich, glaube ich, von Dingen zu lösen. Und ich habe ein bisschen dazu recherchiert.
Ja,
Das
okay.
heißt, bei vielen Menschen ist es so, die Angst, etwas zu verändern, ist halt sehr groß, obwohl man weiß, dass es einem gerade nicht gut tut. Und das Beziehungsbeispiel, was du eben gebracht hast, passt halt wie Faust auf Auge, ne? Dass man so sagt, so, wieso bleiben die in dieser Routine?
Ja.
Und tatsächlich lässt es sich ein bisschen mit dem Gehirn begründen, weil das Ganze nennt sich Verlustaversion.
Aha.
Und Menschen tendieren leider dazu, eher den Schmerz auszuhalten und das Bekannte zu behalten, als eben mit der Aussicht auf was Besseres, weil es eben so ungewiss ist, lieber im Altbekannten zu bleiben.
Ja.
Und das, was häufig ja Menschen noch so am Ball hält, sind diese typischen Glaubenssätze wie, vielleicht wird es ja wieder besser. Ne? Ja. Man muss es jetzt ja auch nicht überdramatisieren. Dann, eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm. Also ich glaube, es sind Sätze, die hat jeder schon mal
Klar.
selber ausgesprochen, mindestens gedacht und ständig von anderen gehört. Und auch das, ich weiß wenigstens, was ich habe.
Mhm.
Dieses, ne, der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach.
Genau.
Ja, und tendenziell sage ich auch, man sollte nicht immer alle Sachen so leichtfertig wegschmeißen. Aber wenn man merkt, so, ich gehe hier gerade an eine Grenze, ich leide da vielleicht sogar gesundheitlich drunter, weil der Stress irgendwie zu hoch ist, ich nur noch an die Arbeit denken kann. Mhm. Manche gehen dann in Urlaub und nach dem Urlaub geht es ihnen besser und dann geht es zurück ins Hamsterrad. Also ich glaube, da muss man wirklich für sich selber so schauen, ist das jetzt mal eine Phase, die einfach gerade nervt, weil, keine Ahnung, ein besonderes Projekt gerade da ist, was einfach sehr fordernd ist. Oder sind einfach die Rahmenbedingungen nicht mehr die gleichen? Ne? Habe ich mich vielleicht auch anders entwickelt? Passe ich hier vielleicht auch nicht mehr rein?
Ja.
Und
also ich finde, das ist schon auch, wenn man dieses Gefühl hat, ich bin unzufrieden und die Unzufriedenheit hält länger an, so wie du eben auch sagst, es kann ja sein, dass es projektmäßig einfach mal eine Zeit lang wirklich schlimm ist von den Arbeitsstunden, vom Stress und sich dann aber auch wieder beruhigt. Ich finde, es ist immer wertvoll, sich da mal reinzubegeben und zu analysieren, was ist es denn eigentlich wirklich genau, was mich unzufrieden macht.
Mhm.
Vielleicht ist es ja auch etwas, ne? Also im systemischen Coaching sagt man eigentlich, man guckt eben auch, was ist außerhalb des beruflichen Kontexts nochmal los. Vielleicht ist die Person auch privat irgendwie gerade im Stress, unzufrieden und so weiter. Das wirkt sich ja auch aufs Berufliche aus. Und es ist ja immer wertvoll zu reflektieren, was macht es denn eigentlich, diese Unzufriedenheit aus? So wie du sagst, sind es die Rahmenbedingungen oder ist es ein Konflikt mit einem Kollegen? Ist es die Tätigkeit? Habe ich mich verändert oder will ich mich auch verändern? Ja, bin ich rausgewachsen aus dem, was ich jetzt hier eigentlich mache?
Mhm.
Und das wirklich mal sich, sagen wir mal, wertfrei anzuschauen. Dafür braucht man vielleicht auch jemanden an der Seite, dann mal wertfrei sachlich drauf zu gucken und dann mal zu analysieren, was ist es eigentlich wirklich und kann ich vielleicht kleine Stellschrauben ändern, um auch bleiben zu können? Ja, kann ich vielleicht zu meinem Chef, Chefin gehen und sagen, Mensch, ich möchte mehr Verantwortung oder ich möchte den Aufgabenbereich ändern und so weiter? Oder ist es dann wirklich, wenn ich reflektiert habe, an der Zeit wirklich zu gehen? Aber bevor ich gehe oder eben auch verharre, ist die Reflexion, finde ich, mega wichtig.
Ja, also zu dem Punkt, ich weiß, wir haben schon häufiger drüber geredet, fällt mir aber immer wieder die Maslow-Pyramide ein,
ja.
Weil Job für die meisten Leute einfach Sicherheit bedeutet.
Mhm.
Na, also es füllt den Kühlschrank, es sorgt dafür, dass du deine Miete bezahlen kannst und dass du tendenziell vielleicht auch schöne Dinge unternehmen kannst. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die halt viele Leute in Jobs hält, obwohl sie nicht wirklich glücklich sind, weil sie sagen, naja, danach kommt eine neue Probezeit, was ist, wenn ich den Job wieder verliere, das Risiko ist mir zu groß.
Ja,
also, dass Angst da auch vielleicht ein treibender Faktor ist.
Absolut, Existenzangst, ne? Deswegen sagte ich ja, wäre es halt auch gut zu gucken, wenn ich wirklich diesen Schritt fasse oder die Überlegung angehe, ich will wirklich gehen, wie kann es danach weitergehen? Aber weil du gerade die Maslow-Pyramide angesprochen hast, viele sind ja auch unzufrieden im Job, weil, und das ist schon auch existenziell wichtig für uns Menschen, weil der Sinn nicht mehr gegeben ist. Die Werte passen vielleicht nicht mehr. Ich sehe keine, in meiner Tätigkeit keine sinnvolle Aufgabe. Und ja, es gibt Menschen, die arbeiten des Geldes wegen, aber es gibt eben auch wahnsinnig viele Menschen, und da gehöre ich eben auch dazu, die eine sinnhafte Tätigkeit ausführen wollen, die eine große Befriedigung darstellt.
Ja.
Und wenn das nicht gegeben ist, dann wird man eben auch häufig sehr unglücklich.
Mhm. Da sind wir in der Pyramide jetzt ja aber schon ein bisschen weiter oben.
Genau.
Weil wir dann den Bereich Selbstverwirklichung ja betreten. Ne?
Ja.
Also wo ich sage, das ist in Anführungsstrichen dann ja ein Luxusproblem. Weil
für einige ja.
Ja, viele kommen da ja niemals hin. Oder das ist auch gar nicht deren Bestreben, da irgendwie zu landen. Die sagen so, ich gehe halt arbeiten, weil ich Geld verdienen muss und weil ich mir dadurch Dinge ermöglichen kann. Aber ob jetzt da ein tieferer Sinn hintersteckt, also es ist schon eine Frage der Persönlichkeit.
Ja, das würde ich dem zustimmen, ja.
Ja, also ich weiß für mich zum Beispiel, dass es mir sehr wichtig ist, etwas zu tun, wo ich das Gefühl habe, das ist sinnstiftend, das tut irgendwie was Gutes. Also ich könnte jetzt nicht in jedem Unternehmen die gleiche Tätigkeit machen, weil mir schon wichtig ist, welche Werte werden dort vertreten.
Genau.
Sind die mit meinen Werten kompatibel oder zumindest in den meisten Punkten?
Ja.
Und hat das irgendwie einen positiven Effekt?
Mhm.
So, jetzt, ich bin in der Bildungsbranche, du auch.
Ja.
So, ich finde Bildung halt total wichtig, weil es für Chancengleichheit sorgt, weil es eben Menschen entscheidungsfähig macht. Und das ist, glaube ich, so ein Thema, wo ich sage, ja, ich könnte jetzt auch HR in jedem anderen beliebigen Unternehmen machen, aber hier fühlt sich das halt für mich richtig gut an, weil ich denke, das ist was, was Menschen brauchen.
Ja, ich würde mal behaupten, also kannst du ja gleich mal sagen, ob es auch so ist, dass im HR-Bereich du ja immer mit Menschen zu tun hast und sie ja auch immer irgendwie in einer Form unterstützt.
Ja.
Und das finde ich zum Beispiel als Coach und Trainerin auch total wertvoll. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen vergleichbar zu dem, was du eben gesagt hast. Mir geht es halt darum, gerade bei den Trainings, welche Themen ich sozusagen den Menschen
näher bringe.
Genau, näher bringen möchte. Und da bin ich auch nicht für jedes Thema offen. So.
Ja.
Also da unterscheide ich eben auch. Aber dieser Wert Sinn ist bei mir halt gegeben, dadurch, dass ich Menschen unterstütze, wieder in ihre Kraft zu kommen, ihr Potenzial auszuleben, auszuweiten, ihr Potenzial überhaupt wieder zu entdecken. Das ist eine große Befriedigung.
Ja.
Und da ist tatsächlich bei mir der Wert Geld darunter.
Untergeordnet, ja.
Untergeordnet, genau. Also natürlich muss ich davon leben, aber ich nehme, wenn der andere Wert, Sinnhaftigkeit, nicht so stark gegeben wäre, wäre ich todunglücklich.
Ja, kennst du das manchmal so, wenn man so im Freundeskreis sich manchmal so Fragen stellt, ne? So, würdest du für $1 Milliarde das und das machen? Und man sich so denkt, so, na, 1 Milliarde ist halt echt viel Geld.
Ja.
Aber ich würde nicht alles machen.
Nein.
Also bin ich ehrlich. Also ich würde nicht mal ins Dschungelcamp gehen dafür.
Nein. Oh Gott.
Oh, Ekelhaftigkeit.
Ja.
So, da muss man sich halt den Wert, und ich finde manche Sachen, also ich könnte das einfach nicht, weil es entweder mich zu sehr anekelt oder da bin ich vielleicht ein bisschen zimperlich, ich weiß es nicht. Oder weil ich sage, Geld hat dann einfach nicht so einen hohen Stellenwert für mich.
Genau, ja.
Also da sind mir andere Dinge einfach deutlich wichtiger.
Ja, absolut.
Und zum Beispiel, wenn ich jetzt immer im Job auf Spaß verzichten müsste, dafür aber, weiß ich nicht, das Dreifache verdiene, was ich jetzt verdiene, würde ich sagen, nee, weil es wäre ja trotz des Geldes total scheiße auszuhalten.
Ja, also ich hatte zum Beispiel mal einen Job, da war ich noch angestellt, da habe ich wirklich richtig gut verdient. Aber dieses Geld hat nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mich befriedigt. Und dann kippte das, weil andere Rahmenbedingungen und persönliche Dinge einfach nicht mehr passten.
Ja, man sagt ja auch so, Geld und Benefits hat ja nur eine ganz kurze Dauer der Befriedigung. Und danach brauchst du wieder den nächsten Kick, damit es dich wieder kurzfristig glücklich macht. Aber wenn du eben, wie gesagt, keinen Spaß an den Aufgaben hast, nicht gut mit dem Team zurechtkommst und so, dann kannst du das Geld noch so hinterher schmeißen. Also bei manche Menschen sind ja auch sehr geldorientiert.
Absolut.
Da zählt nur das Geld.
Ja. Könnten wir übrigens mal eine Folge drüber machen. Das ist ja extrinsische und intrinsische Motivation, über die wir jetzt hier gerade reden. Finde ich, da könnten wir uns gleich mal aufschreiben, dass wir noch mal eine Folge machen drüber.
Genau.
Und das nochmal zu vertiefen.
Ich habe trotzdem noch einen Punkt mitgebracht.
Ja, gerne.
Und das fand ich total spannend. Das nennt sich der Sunk-Cost-Effekt.
Okay.
Und bedeutet, dass Menschen häufig im Job bleiben, weil sie Folgendes denken: Ich habe hier schon 8 Jahre investiert. Warum soll ich denn jetzt kündigen? Ich bin doch schon so lange dabei.
Okay.
Und das, was ich alles vorher gemacht habe, ist ja dann in Anführungsstrichen verloren.
Ah, da würde ich als Coach ja mal gleich mal reinspringen.
Ja, also ich fand das richtig, also habe ich jetzt beim Recherchieren gefunden, ich dachte so, hä, was ist das denn für ein absurder Gedanke?
Ja, finde ich auch
aber
total absurd.
Es scheint Menschen zu beschäftigen.
Ja.
Jetzt bist du.
Ja, also ich meine, dieses Wissen ist ja nicht weg.
Ja.
Also das ist ja vor allem, egal ob ich kündige und auch gekündigt werde, also die Reflexion ist ja total wichtig. Was nehme ich mit aus den letzten Jahren? Was habe ich gelernt? Wie habe ich mich weiterentwickelt? Das sind ja alles Dinge, die lege ich ja nicht ab. Ich wachse ja in meinem Leben oder gehe ja jeden Schritt oder immer einen Schritt weiter, also im Idealfall zumindest. Und das ist ja nicht verloren.
Ja, komischerweise denken das Menschen aber, ne? Da sind dann so Glaubenssätze wie, ja, ich habe mich doch so hochgearbeitet, also als würde das verloren gehen, nur weil ich einen Job wechsle.
Mhm.
Wie gesagt, ich finde es absurd, aber eigentlich will ich es gar nicht wirklich bewerten, weil es ist ja okay, dass man diese Gedanken hat.
Genau, Gefühle sind okay.
Genau, alle Gefühle.
Genau.
Und dann aber auch sowas wie, ich habe ja schon so viel ausgehalten, als müsste man es deswegen halt fortführen. Und ich kündige doch nicht jetzt, wo ich hier schon so viel erreicht habe und so.
Ja, aber wer weiß, was man erreichen kann, wenn man kündigt.
Ja.
Also wenn man dieses Wissen und das, was man sich angeeignet hat an persönlichen Skills, an Wissensskills, ja eben in die nächste Firma bringt, die womöglich sagt, oh mein Gott, wie wertvoll für uns.
Ja.
Und dann vielleicht hier sogar auch einen Gehaltssprung noch machen kann.
Auch das.
Oder auch das ist ja möglich, man nimmt sein geballtes Wissen und Erfahrung mit in eine Selbstständigkeit. Auch das kann man ja tun.
Ja, ich habe noch ein zweites Muster mitgebracht.
Mhm.
Und zwar, das nennt sich erlernte Hilflosigkeit.
Okay.
Ist ein Phänomen, was ursprünglich aus der Psychologie kommt. Vielleicht hat man es schon mal gehört von Martin Seligmann.
Mhm.
Und da geht es tatsächlich darum, wenn Menschen über eine lange Zeit erleben, dass ihre Bemühungen nichts verändern, entwickeln sie irgendwann einen Glauben quasi, es bringt sowieso nichts.
Ah ja.
Also egal, ob ich das jetzt hier mache oder woanders, ist es sowieso überall gleich. Chefs sind nun mal so, da kann man eben nichts machen. Das finde ich auch spannend, weil das ist nicht das Thema Faulheit, sondern eher, dass man einen psychologischen Schutzmechanismus aufbaut durch solche Glaubenssätze.
Mhm. Also jetzt würde ich auch mal behaupten, dass da noch was anderes dahinter steckt.
Mhm.
Und nicht vorrangig das, was du da gerade gesagt hast.
Ja, also ich glaube eher, dass es auch wieder dann dieses Thema Angst ist.
Ja.
Ich habe Angst davor, im neuen Job anzukommen. Vielleicht komme ich mit den Leuten nicht zurecht.
Ja, was erwartet
vielleicht sind die
mich,
Aufgaben
ne?
zu schwer
ja.
oder erscheinen vielleicht erstmal
ja.
zu schwer. Also fand ich auch noch ein spannendes Thema. Und dann, und das kann ich vielleicht sogar noch am besten verstehen, das Thema Identität.
Ja.
Kennst du das, wenn Menschen sich sehr intensiv mit ihrem Job identifizieren?
Mhm.
Manche sagen, ich mache das und das, und andere sagen, ich bin
ja.
Lehrer, ich
ja.
bin Polizist zum
ja.
Beispiel. Das heißt, es ist ein Stück weit eben Teil deiner Identität. Und in dem Moment, wo du vielleicht auch kündigst, geht ein Teil deiner Identität verloren. Ich sage jetzt mal, bei Lehrern und Polizisten, die wechseln dann die Schule oder die Einheit oder so, die sind ja dann nicht weg, machen was ganz anderes. Also manchmal auch. Aber in der Regel müssten wir uns jetzt vielleicht nochmal ein anderes Berufsbild angucken, damit das Beispiel besser passt. So.
Ja, naja, wenn du zum Beispiel Projektmanager, Marketingmanager, also wenn du die Aufgaben ja auch veränderst, ne?
Ja, also deswegen sage ich so, Lehrer und Polizist sind nicht so ein gutes Beispiel, weil ja, also dann müsstest du wirklich einen ganz anderen Job machen danach.
Ja, wobei zum Beispiel bei Lehrer könnte ich es mir auch vorstellen, du warst vielleicht Grundschullehrerin und jetzt ist die Überlegung, oder du bekommst vielleicht ein Angebot von einem Gymnasium. So, das sind dann ja quasi so, ja, schon junge Erwachsene.
Ja.
Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man dann überlegt, so, boah, weiß ich nicht. Also da ist, glaube ich, auch eine sehr große intrinsische Motivation, quasi die kleinen Menschen auf das Leben vorzubereiten und dass dann da vielleicht viele Ängste einhergehen. Oh, kann ich das überhaupt mit dieser anderen Zielgruppe? Ne? Also mit,
ja.
Das könnte ich mir schon vorstellen, weil die, also das ist ja wirklich viele Jahre dazwischen und junge Erwachsene ticken ja wirklich anders jetzt wie Sechsjährige.
Total. Also ganz andere Themen,
ja.
Pädagogisch auch ganz anders.
Ja.
Muss man ja total unterschiedlich behandeln.
Mhm. Und da könnte ich mir zum Beispiel auch bei dem Beispiel, zum Beispiel beim Beispiel, ja. Jetzt streichen wir das Wort. Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Ach so, dass es einem vielleicht sehr schwer fällt, als Lehrer oder Lehrerin diesen Schritt zu gehen, zu kündigen. Also viele sind ja auch verbeamtet in dem Bereich, aber die Erstklässler zu verlassen, weil da, glaube ich, eine sehr große Sinnhaftigkeit vielleicht einhergeht, warum ich genau das mache mit diesen Grundschülern, um die eben wirklich aufs Leben vorzubereiten. Also ich glaube, da ist die Motivation sehr groß und vielleicht der Schritt, dann in eine andere Altersstufe zu wechseln, fällt dann vielleicht sehr schwer.
Ja, wobei, wenn ich es jetzt nochmal ganz rein sachlich von außen angucke,
ja,
ist das ja gar nicht unbedingt möglich, weil das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Studiengänge auch und du kannst nicht einfach von der Grundschule später ans Gymnasium wechseln, außer es ist eine Ausnahme.
Ja, okay.
Aber
so
vielleicht
bin ich nicht im Lehrer drin, aber
ich habe einen großen Lehrerfreundeskreis.
Ah, okay.
aber genau, also war ja jetzt auch eher hypothetisch der Gedanke, so dass man sagt, da muss man sich schon auf was ganz anderes einlassen. Und ja, also das ist schon, das mit Identität kann ich am besten verstehen.
Mhm.
Die anderen Sachen würde ich so sagen, so, ja, why?
Also da
kann
muss
ich
man
nicht ganz verstehen.
Genau, da würde ich mir als Coach nochmal zusammen mit dem Klienten oder Klientin anschauen, was da die Angst nochmal dahinter ist, ne?
Ja. Ich habe noch eine Zahl mitgebracht, von Gallup mal wieder.
Ja.
Die sind ja im Personalbereich einfach sehr bekannt.
Ja.
Und die Zahl ist jetzt aus 2026. Nur 11% der Beschäftigten in Deutschland fühlen sich emotional an ihr Unternehmen gebunden. Gleichzeitig wechseln viele trotzdem nicht.
11%?
Ja.
Krass.
Das ist halt total wenig. Und da sind wir irgendwie so an der Untergrenze von Europa, wo ich so denke, was ist los mit uns Deutschen?
Ach, krass.
Und ich glaube, man muss sich immer die Frage stellen, bleibe ich jetzt aus Überzeugung oder aus Gewohnheit?
Aber was meinst du damit Überzeugung?
Ja, wenn ich wirklich richtig hinter der Sache stehe, wie eben, ne, mit der Identität,
ja,
so,
ja,
dass man sagt, ich identifiziere mich mit meinen Aufgaben, mit dem Team, mit dem Unternehmen, mit den Werten, dann ist das ja was, wo man sagt, das ist wirklich schwer loszulassen.
Ja.
Oder bleibe ich halt, weil das einfach angenehm ist. Da sind wir dann so im Komfortzonenbereich.
Ja.
Also wenn man sagt, naja,
da sind wir vielleicht auch bei den Beamten. Ne? Das ist ja teilweise auch tatsächlich. Ich habe im Bekanntenkreis eben auch zwei. Die eine bleibt, die ist unglücklich, bleibt aber in ihrem Beamtenstatus, weil sie den einfach nicht verlieren will.
Mhm.
Und der andere hat aber ganz bewusst, weil es einfach nicht, weil das nicht mehr passte, gesagt, okay, ich gehe raus, auch aus dem Beamtenstatus.
Ja.
Ein großer Schritt und mutiger Schritt, der ist auch ein paar Jahre jünger als jetzt in dem Beispiel wie die eine Freundin. Aber auch das, ne, kann natürlich dazu führen.
Absolut. Also Bequemlichkeit ist für viele, glaube ich, ach, dann muss ich mich ja bewerben, dann muss ich mich anstrengen, vielleicht will mich keine Angst vor Ablehnung. Mhm. Also es gibt so viele Sachen im Hintergrund, die laufen können. Wie gesagt, ich habe nur ein paar Muster heute mitgebracht. Ja. Manche haben mich wirklich überrascht. Das mit der Identität, wie gesagt, war für mich so der Punkt, wo ich sage, ah ja, da kann ich mich irgendwie andocken. Mhm. Ne?
Ja, da könnte ich mich auch andocken, genau. Also für alle Hörer und Hörerinnen würde ich jetzt nochmal als Abschlussresümee vielleicht sagen, wirklich nochmal zu gucken und sich genau aufzuschreiben, was sind Vor- und Nachteile, was macht eigentlich das Unbehagen wirklich aus? Auf einer Skala von 0 bis 10 kann man sich auch nochmal fragen, wie groß ist der Schmerz?
Mhm. Und vielleicht auch die Frage, was muss denn noch passieren, damit ich endgültig einen Schlussstrich ziehen kann?
Ja.
Was muss eintreten?
Ja. Ja, aber auch, ich mag den Spruch zum Beispiel sehr gerne für alle möglichen Lebenslagen, und den werde ich bestimmt hier in den Podcasts auch noch häufiger anwenden, ist Love it, change it or leave it.
Ja.
Und in dem Fall, lieben tut man es ja scheinbar nicht. Also was kannst du verändern?
Oder kannst du überhaupt was verändern?
Ja, da wären wir wieder bei der Folge von Circle of Influence. Mhm. Und also es gibt eigentlich immer etwas, was ich verändern kann. Und wenn es auch nur mein eigenes Mindset ist, auch damit kann ich wirklich viel bewegen.
Ja.
Oder eben wirklich change it, ne? Also
leave it,
genau. Und was kann danach kommen? Also welche Möglichkeiten habe ich? Wo werde ich vielleicht auch finanziell aufgefangen, sagen wir mal Arbeitslosengeld, aber auch emotional, wer kann mich auffangen? Mein Freundes-, mein Familienkreis. Und welche Möglichkeiten gibt es eigentlich? Und was sind da auch richtig tolle Sachen dabei, die vielleicht danach kommen? Jeder Abschied gibt oder ermöglicht auch einen wahnsinnig tollen Neuanfang.
Das unterschreibe ich so.
Ja.
Und ich glaube, damit haben wir ein gutes Schlusswort gefunden für heute.
Glaube ich auch.
Ja, also ich bin gespannt. Ich würde mich immer wirklich über eine Hörernachricht dazu freuen, wenn ihr mal vielleicht ein kleines Feedback gebt, so ob ihr gerade in der Situation seid, wo ihr sagt, oh, eigentlich kann ich es kaum noch aushalten, befinde mich genau in dem Bereich gerade, und was fehlt euch denn, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen?
Genau. Und ihr dürft euch natürlich auch immer gerne an hello@lenahoepke.de wenden, wenn ihr wirklich qualifizierte Unterstützung braucht.
Ja, super. Dann,
okay,
dann bis zum nächsten Mal.
Ciao, Kakao.
Und damit sind wir raus für heute. Danke, dass du wieder mit uns durch die Jobgefühle gegangen bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Like da, schreib uns einen Kommentar oder schick uns eine Hörernachricht. Wir feiern das wirklich jedes Mal ein bisschen zu doll. Du findest uns auch auf Instagram und LinkedIn, also komm gern rüber, folg uns und diskutiere mit. Und wenn du was loswerden willst, was vielleicht ein bisschen länger ist als eine Sprachnachricht, schreib uns einfach eine Mail an hello@lenahoepke.de. Empfiehl uns auch deiner besten Freundin, deinem besten Freund, deinem Workbestie oder deinen Eltern. Die sollen ja schließlich auch wissen, was du beruflich so fühlst. Bis zur nächsten Folge. Und denk dran, deine Jobgefühle sind völlig legitim.